Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die letzten noch 20 lebenden israelischen Geiseln sind aus der Gefangenschaft der Hamas freigelassen worden. Die Kampfhandlungen im Gaza enden im Gegenzug. Kommt jetzt endlich der lang ersehnte Frieden im Nahen Osten? Oder wird Trumps Friedensplan scheitern und das Sterben weitergehen? Darüber sprechen wir heute. Maria Sterkel, du bist Israel-Korrespondentin beim Standard. Wir erreichen dich telefonisch in Tel Aviv. Du bist heute für den Standard den ganzen Tag unterwegs und sprichst mit Angehörigen und Menschen vor Ort. Wie ist die Stimmung in der Hauptstadt an diesem historischen Tag? Was sagen dir die Menschen, denen du begegnet bist?
Ja, also ich bin eben in Tel Aviv. Man hört vielleicht gerade im Hintergrund Hubschrauberlärm. Das ist tatsächlich der Hubschrauber, der die Geiseln von der Grenze nach Tel Aviv ins Krankenhaus bringt. Man hört das hier über dem sogenannten Geiselplatz, Kikar HaTofim, quasi das Zentrum des Protests war. Man hört das sehr gut und es sind besonders bewegende Momente. Also es sind da zehntausende Menschen. Teilweise haben die ganze Nacht da übernachtet, um zu warten auf die Rückkehr der Geiseln. Und jedes Mal, wenn ein Hubschrauber kommt und man dann erfährt, welche Geisel da drin sitzt, also die ersten zwei waren Gali und Ziv Berman, zwei Zwillinge. Dann gibt es Tränen und Menschen schluchzen und fallen sich in die Arme. Und das ist sehr emotional, weil die Menschen haben ja in den letzten zwei Jahren sowas wie eine Beziehung aufgebaut zu den Geiseln, ohne sie zu kennen. Es ist einfach dieses Zittern um ihr Leben, das findet jetzt quasi ein Ende mit dieser Rückkehr. Und das ist schon auch ein Erfolg der Protestbewegung, die da am Geiselplatz sich immer eingefunden hat, mindestens jedes Wochenende. Man hört vielleicht jetzt wieder den Hubschrauber. Also es werden 5 der 20 lebenden Geiseln werden zurückgebracht hierher ins Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv und die anderen werden auf 2 andere Krankenhäuser auch im Zentrum Israels aufgeteilt. Ja, es gibt eigentlich niemanden, der nicht mitzittert. Ich bin jetzt nicht mehr am Geiselplatz, sondern in einer Nebenstraße und alle gehen, schauen auf ihre Handys, was der aktuelle Stand ist, schauen sich die Livestreams an.
Vielleicht eine ganz kurze Information für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie den Helikopter nicht hören. Ich höre ihn auch nicht. Maria, dein Mikrofon scheint offensichtlich so gut zu sein, dass es das ausblendet. Wir haben das nicht rausgeschnitten oder sonst irgendwas. Ist tatsächlich ein technischer Aspekt, den die Kollegin vor Ort hört und wir nicht hören können. Maria, aber gib uns vielleicht ganz kurz einen Überblick, wie das denn genau funktioniert, so eine Geiselübergabe. Du hast jetzt schon die Helikopter angesprochen, mit denen sie ins Krankenhaus geflogen werden. Was ist davor? Wie funktioniert die Übergabe von der Hamas an das Rote Kreuz?
Die Hamas definiert einen Punkt oder mehrere Punkte im Gazastreifen, wo die Geiseln quasi abzuholen sind vom Roten Kreuz. Die werden dann dort übergeben und vom Roten Kreuz dann wiederum an die israelische Armee im Gazastreifen übergeben, die dann einen ersten Check macht, kurzen medizinischen Check, ob es ganz akute Bedürfnisse gibt. Und dann werden die auf dem schnellsten Weg über die Grenze nach Israel gebracht, in ein Zentrum im Süden Israels, wo sie dann schon mehrere Angehörige treffen können, also nur den engsten Kreis. Und auch nochmal medizinisch gecheckt werden, also ob sie sofort eine Behandlung brauchen. Wenn dem nicht so ist, dann werden sie mit dem Helikopter nach Tel Aviv oder Petach Tikva oder Tel HaShomer in eins der 3 anderen Krankenhäuser gebracht. Bis jetzt sieht es so aus, als hätte keine Geisel, nach dem Wissensstand, den ich habe, so akut behandelt werden müssen, dass sie direkt in ein Krankenhaus im Süden eingeliefert werden müssen. Das ist einmal der Stand jetzt. Im Krankenhaus haben Sie dann die Möglichkeit, noch weitere Familienangehörige zu treffen.
Maria, die Geiseln sind befreit worden, die Kampfhandlungen sind jetzt erst einmal eingestellt worden. Wie reagiert man denn in Tel Aviv vor Ort bei den Menschen, mit denen du gesprochen hast, auf diese Entwicklungen? Rechnet man jetzt tatsächlich mit einem andauernden Frieden?
Es wird so gefeiert, als wäre es wirklich ein Ende des Kriegs. Ist auch dem Optimismus zuzusprechen, den Sie im Präsident Trump sehen, der dann eine wahnsinnig hohe Zustimmung hat. Also Sie sagen, wenn er das sichert, dann hält das auch, weil er das will, ja? Weil es ihm ein großes Anliegen ist, weil er sich mit vollem Gewicht dafür eingesetzt hat, dass dieser Deal glückt und auch die relevanten Staaten dafür gewonnen hat. Deshalb wird das jetzt halten. Also dieser Optimismus ist groß. Hier am Geiselplatz ist es aber so, wenn man mit denen spricht, die sich wirklich intensiv engagiert haben in dieser Protestbewegung, dann sagen die, jetzt ist mal ein Freudentag, jetzt wird gefeiert, aber morgen geht's wieder weiter, wir hören nicht auf zu protestieren, bis nicht wirklich die letzte Geisel, also die letzte tote Geisel überstellt ist, weil das ist ein großes Fragezeichen. Die Hamas sagt, sie hat nicht Zugriff auf alle oder es kann länger dauern, bis sie Zugriff auf alle Leichname der ermordeten Geiseln hat. Und ja, ich habe mit einer besten Freundin von einem der ermordeten Geiseln, Gael Luz, gesprochen, die heute auch hier war am Platz in Tel Aviv. Und sie sagt, ja, es fällt ihr schwer zu sagen, sie freut sich heute. Also es war jetzt war die Freude ins Gesicht geschrieben, sie und ihre beiden Kinder alle mit T-Shirts, mit dem Porträt von Gael Luz am Körper haben getanzt. Aber sie sagt, ja, es ist kompliziert. Sie kann nicht wirklich ihre Freude ausdrücken, wenn nicht klar ist, wann er, also der ermordete Freund, nach Israel zurückkommt und man wirklich von ihm Abschied nehmen kann.
Maria, jetzt hast du schon Donald Trump angesprochen, dem ja eine extrem hohe Zustimmung in Israel entgegenschlägt. Wie sieht es denn eigentlich mit Benjamin Netanyahu aus, jetzt wo der Krieg vorbei sein könnte? Kommt jetzt die große politische Abrechnung mit ihm oder stärkt ihn das vielleicht sogar? Was sagen dir die Leute?
Er erhofft sich auf jeden Fall, dass es ihn stärkt oder zumindest nicht noch weiter schwächt für die kommenden Wahlen. Aber die Stimmung, zumindest hier in Tel Aviv, wobei man dazu sagen muss, Tel Aviv ist einfach generell keine Stadt, die mehrheitlich Netanjahu-Wählerschaft ist. Aber hier am Platz, am Geiselplatz, ist die Stimmung weiterhin kritisch. Man findet auch rundherum überall Aufkleber mit schweren Vorwürfen und mit so Slogans wie Mörder der Geiseln, also mit einem Porträt von Netanyahu und solche Dinge. Also es wird unterschieden zwischen Trump und Netanyahu. Der Vorwurf ist, hätte es Trump nicht gegeben, sondern wäre man nur von Netanyahu abhängig gewesen, dann gäbe es noch immer keinen Deal und dann gäbe es wahrscheinlich in ein paar Monaten gar keine lebenden Geiseln mehr.
Maria, vielleicht auch abschließend, wir wissen, wie brüchig so ein zeitweiliger Frieden in der Region sein kann. Gaza ist mehr oder weniger dem Erdboden gleichgemacht worden. Wie blickt man denn in Israel, in Tel Aviv und in den anderen Regionen heute auf seinen Nachbarn? Kann man sich da nach all dem, was man sich gegenseitig angetan hat, noch irgendwie verzeihen, sich in die Augen sehen? Wie soll es da weitergehen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wie man fragt. Manche sagen, der Krieg ist jetzt zu Ende, aber das heißt nicht, dass die Kämpfe zu Ende sind. Ist auch so mit Trump vereinbart, wenn die Armee einen Terroreinsatz im Gazastreifen durchführen muss, dann hat sie weiterhin das Recht dazu und das wird auch so verlangt. Also es wird von vielen auch so gesehen, dass es als Lektion vom 7. Oktober, dass es keinenfalls wieder so weit kommen darf, dass sich die Hamas oder andere Terrorgruppen aufrüsten. Wenn man mit anderen spricht, sagen die, jetzt erst recht nach dem 7. Oktober sollte das eine Lektion sein für uns, dass es nur mit Frieden gehen kann, also dass wir endlich eine politische Lösung finden müssen mit den Palästinensern. Beides hört man einfach hier.
Maria Stärkel war das aus Tel Aviv zugeschaltet. Vielen Dank für deine ersten Einschätzungen. Beste Grüße und pass auf dich auf.
Danke, liebe Grüße zurück. Ciao.
So also die Einschätzungen der Kollegin vor Ort. Wir wollen an dieser Stelle aber auch über die geopolitischen Auswirkungen dieser ersten Einigung sprechen und natürlich auch die Frage stellen, ob dieser Frieden wirklich halten wird. Oberst Matthias Wasinger vom österreichischen Bundesheer ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Wasinger, warum denn ausgerechnet jetzt? Warum hat es 736 Tage gedauert, um diese vielleicht in Zukunft als historisch angesehene Einigung im Nahen Osten zu erzielen?
Nun, vorab danke für die Einladung. Ja, Donald Trump hat geschafft, was bis dato niemand so geschafft hat, mit einem Eskalieren zur Deeskalation auf diplomatischer Ebene. Eine harte Deadline, ein hartes Ultimatum an die Hamas, aber auch an Israel, wenn man ehrlich ist, ohne vorgestaffelte Einbindung aller Akteure, quasi ein fait accompli auf diplomatischer Ebene. Und da ist jetzt Zugzwang auf allen Seiten da. Das, was Donald Trump auf jeden Fall geschafft hat, ist, dass er Notwendigkeiten für alle Seiten kreiert hat, die zumindest ad hoc dazu geführt haben, dass sich alle Seiten bis dato in den Waffenstillstand halten.
Sie sagen, er hat Notwendigkeiten kreiert. Wie können wir uns das vorstellen? Das ist ja einfach ein Druck, den man aufgebaut hat, oder wie meinen Sie das?
Genau, in Wahrheit ist es ein Druck. Also auf die israelische Seite ist der internationale Druck zunehmend größer geworden. Donald Trump hat es aber auch geschafft, durch die Einbindung regionaler Akteure wie Ägypten beispielsweise, Katar oder auch Jordanien, Druck auf die Hamas-Führung auszuüben. Und aus genau diesem Konglomerat, diesem Druck auf alle involvierten Seiten, hat er die Möglichkeit kreiert, dass nun einmal zumindest temporär die Waffen schweigen und dass, was aus Sicht Israels ganz, ganz wichtig ist, die Geiseln, zumindest einmal die lebendigen Geiseln, retourniert wurden. Also wir sind hier bei einem ersten Schritt. Das ist jetzt natürlich noch keine endgültige Lösung für die Probleme für alle Seiten. Und es wird auch noch zu beurteilen sein, ob das langfristig so halten wird, ad hoc. Man würde davon sprechen, es hat jemand geschafft, ein Pflaster auf die Wunde zu kleben. Und jetzt geht es darum, was macht man aus dem?
Sie haben jetzt schon gesagt, die Hamas lässt die Geiseln frei. Wir haben gerade mit unserer Kollegin Maria Stärkel auch darüber gesprochen, was das in Israel auslöst. Neben diesem Waffenstillstand lässt Israel aber auch 2000 palästinensische Häftlinge aus den Gefängnissen frei. Was sind denn das für Leute, die dort eingesessen sind?
Nun, das wird ein breites Sammelsurium sein. Das ist jetzt aus der Entfernung schwer zu beurteilen. Aber das sind natürlich mit der Art und Weise, wie die Hamas oder der bewaffnete Arm der Hamas die Bevölkerung im Gazastreifen durchwachsen hat. Da werden sehr viele auch dabei sein, radikalisiert, die unter Umständen wieder zu Waffen greifen würden und weiter kämpfen würden. In diesem Sinne ist es auch notwendig, dass der Plan, der aktuell einmal am Reißbrett entstanden ist, ganz grob mit einer Entwaffnung des bewaffneten Arms der Hamas, dass das weiter vollzogen wird. An dem hängen natürlich jetzt auch Folgefragen. Wir dürfen uns den bewaffneten Arm der Hamas nicht als eine homogene Masse vorstellen, die wie eine westliche Streitkraft unter einem einheitlichen Kommando steht und Waffen werden zurückgegeben und damit wäre der gesamte Arm militarisiert. Wir haben über die letzten Tage schon gesehen, dass radikalisierte Splittergruppen durchaus auch die Waffen in die Hand genommen haben und gegen den bewaffneten Arm der Hamas selbst vorgegangen sind, da man hier befürchtet, dass eben eine Demilitarisierung stattfindet und die eigene raison d'être, also die Notwendigkeit oder der Grund, warum die Organisation existiert, marginalisiert wird.
Sprechen Sie da auch die Aussagen von Donald Trump aus der Air Force One an? Ich finde das nämlich sehr überraschend zumindest, ich bin jetzt auch nicht so tief im Thema drin wie Sie vielleicht, dass Donald Trump in der Air Force One zu Journalisten gesagt hat, dass man der Hamas eine Wiederbewaffnung für einen bestimmten Zeitraum genehmigt hat. Es sollte eine Art Polizeitruppe sein etc. Was können wir uns darunter vorstellen?
So absurd es klingt, aber im Raum selbst, im Gazastreifen selbst, ist der bewaffnete Arm der Hamas ja sowas wie ein Sicherheitsbereitsteller. Also nicht ein Unsicherheitsfaktor, wie das aus unserer Perspektive ist, sondern ganz lokal. Da werden Sicherheitsaufgaben übernommen. Wenn es nun hier zu einer ruckartigen Demilitarisierung käme, und hier ist noch die große Frage, ob das überhaupt akzeptabel ist für die Hamas. Es wirkt aktuell nicht so, dass das akzeptabel wäre. Aber selbst wenn das rein theoretisch stattfände, dann würde das zu einem Machtvakuum führen, wo genau diese radikalisierten Splittergruppen die Macht an sich reißen würden und dieses Machtvakuum weitere Gewalt in Wahrheit bewirken würde. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass dann genau der Rückzug der israelischen Streitkräfte bekämpft wird und die Kampfhandlungen wieder aufflammen. Also es hat durchaus eine innere Logik zu sagen, gewisse Elemente der Hamas, sofern sie sich an den Phasenplan hält, der von Donald Trump erarbeitet wurde, bewaffnet zu lassen, um eben genau so ein Sicherheitsvakuum zu verhindern.
Und diese Kräfte machen dann auch das, was Donald Trump will? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Das ist die aktuelle Planungsannahme. Hier nochmal, wir sind hier in einem Nebel. Das sieht man noch nicht, wohin das alles führen wird. Das, was wir bis dato sehen, ist, es wurden die ersten Meilensteine eingehalten. Es haben die Kampfhandlungen temporär aufgehört. Es gibt immer wieder Schusswechsel, kleinere Gefechte, aber grosso modo kann man sagen, dass die Kampfhandlungen eingestellt wurden, zumindest temporär. Wir sehen, dass die Geiseln retourniert wurden, die Lebendigen zumindest, also wir sprechen von den 20. Es gibt ja noch immer die 28 der Verstorbenen, die noch nicht retourniert worden sind. Und auf der Gegenseite haben sich die israelischen Streitkräfte an die sogenannte Yellow Line zurückgezogen, also hinaus aus den Ballungszentren. Das ist noch kein vollständiger Rückzug, aber zumindest mal ein schrittweises Zurückgehen. Damit haben sich beide Seiten mal an die erste Phase gehalten. Die großen Brocken, die sind aber unverändert unadressiert, nämlich genau für den bewaffneten Arm. Wie kann das funktionieren, eine Entmilitarisierung der Hamas? Und wer würde die auch entmilitarisieren? Wer wird diese Waffen zurücknehmen? In welchen Phasen passiert das? Wie soll das zeitlich stattfinden? Also das sind so große Fragezeichen, die bis dato noch nicht angesprochen und auch nicht geklärt sind. Das Gleiche trifft auch den politischen Arm der Hamas. Dieser Verzicht auf eine politische Partizipation, das war ja aus Sicht des politischen Arm der Hamas temporär vorstellbar. Da hat man immer wieder von dieser technischen Regierung gesprochen, dass man hier eine Expertenregierung, wenn man so will, um ein westliches Wort zu verwenden, einsetzt. Aber auch da war die Frage, ist die Hamas hier eingebunden oder nicht? Denn ein vollständiger Ausschluss wäre für die Hamas nicht akzeptabel. Also hier gibt es noch immer Kerninteressen der jeweiligen Gruppen, ob das nun der bewaffnete Arm ist, der sagt, eine völlige Demilitarisierung würde in Wahrheit die eigene Existenz in Frage stellen. Und für den politischen Arm, eine Nichteinbindung des politischen Armes permanent, würde dessen Existenz in Frage stellen. Und da hat Donald Trump sehr gezielt auf diese Sollbruchstellen in Wahrheit abgezielt, dass es unterschiedliche Interessen zwischen dem bewaffneten Arm der Hamas gibt, unterschiedliche Interessen zum politischen Arm der Hamas und auch die palästinensischen Autonomiebehörden da nicht deckungsgleich mit genau diesen beiden Gruppen noch sind. In Wahrheit wird hier einiges aufgebrochen und das liefert Möglichkeit zu manövrieren.
Sie haben jetzt schon angesprochen, dass sich die israelischen Truppen auf diese sogenannte Yellow Line zurückziehen, aus den Ballungszentren in Gaza raus. Wie können wir uns das genau vorstellen? Was macht die Armee dann dort? Werden da Checkpoints errichtet? Wird das Gebiet abgesichert? Und was soll diese Präsenz überhaupt in der Region dann noch bewirken?
Also die wesentliche Leistung dieser Präsenz ist es, auf jeden Fall einmal ein Szenario aufzubauen auch, dass man jederzeit wieder aktiv werden kann und Druck ausüben kann. Darum auch kein vollständiger Rückzug, sondern man könnte das eine Bereitstellung nennen. Es ist ein Zeichen, dass man zurückgeht. Das ist quasi das Handausstrecken Richtung Hamas, dass es hier einen Anreiz für die Hamas, für den bewaffneten Arm gibt, zu kooperieren und die Geiseln freizulassen. Aber auf der anderen Seite noch im Raum zu sein, um jederzeit wieder offensiv tätig zu werden. Natürlich werden da Kontrollpunkte auch aufgebaut, aber es geht hier auch um das enge Zusammenspiel mit den Sensoren, die man nicht sofort sieht. Also durch das zivil-militärische Koordinierungszentrum, das die Vereinigten Staaten in Israel aufbauen wollen und aufgebaut haben, schon im Nukleus, da kommen sehr viele Daten und Informationen herein über Satellitenaufklärung, über Drohnenaufklärung, über akustische Aufklärung, über Sensoren, die entlang des Gazastreifens im Mittelmeer auf Schiffen sind. Das kommt dort alles zusammen und genau diese Verarbeitung in Wahrheit von Aufklärungsergebnissen, von Daten mit notwendigen Handlungen am Boden, für das sind diese Kräfte dort bereitgestellt.
Was wir von unserer Kollegin Maria Stärkel, mit der wir gerade gesprochen haben, auch gehört haben, ist, dass es wohl weiterhin sogenannte Antiterroreinsätze geben könnte in Gaza, also auch in den Ballungszentren. Gehen Sie davon aus, dass wir in der nächsten Zeit solche Militärschläge noch beobachten werden?
Es ist davon auszugehen, leider Gottes, dass das nicht so friktionsfrei ablaufen wird, wie es jetzt mit dem ersten Wurf aussieht. Wir haben ja aus der Air Force One gehört, dass der amerikanische Präsident überhaupt schon gesagt hat, der Krieg ist vorbei. Das ist wahrscheinlich etwas zu weit gegriffen. Vor der Ansprache von Donald Trump in der Knesset hat ja auch der israelische Premierminister Netanyahu schon sehr weit in seiner Rhetorik ausgegriffen. Also da waren biblische Vergleiche dabei. Da waren, wenn man so will, auch Begründungen und Rechtfertigungen in die Richtung dabei, warum das eigene Handeln bis dato so war. Also da ist man in der Rhetorik in Wahrheit weiter, als man am Grund selbst ist. Denn in Wahrheit bleibt, es gibt zwar einen groben Phasenplan, aber es gibt noch keine endgültige Vision, wie kann denn eine Stabilisierungsoperation und Mission im Raum selbst aussehen? Denn das wird ja am Ende des Tages ganz, ganz wesentlich sein, dass die Kampfhandlungen eben nicht immer wieder aufflammen. Und selbst wenn aus Seiten der israelischen Streitkräfte Antiterrormissionen und Operationen notwendig sind, die unter Umständen wahrscheinlich sogar gerechtfertigt sein werden, bergen die immer das Potenzial eines sofortigen Wiederaufflammens des Konfliktes und ein Abweichen vom Phasenplan, wenn wir genau über die Rückgabe der Waffen von der Hamas sprechen. Was wieder die Hamas ausnützen kann in ihrer Informationspolitik, in der Informationskriegsführung, um zu begründen, warum man eben nicht die Waffen zurückgeben kann. Also hier ist sehr viel Unsicherheit noch immer im Raum. Das, was auf jeden Fall als nächster Schritt helfen würde, wenn man sich in der internationalen Staatengemeinschaft darauf einigt, wie kann eine internationale Truppe im Raum aussehen, unter wessen Kommando, unter wessen Mandat kann die stehen, dass andere Truppen im Raum eingesetzt sind und diese Trennung vornehmen können, dass genau die zwei Hauptakteure, der bewaffnete Arm der Hamas und die israelischen Streitkräfte, nicht wieder in Kampfhandlungen treten.
Gibt es hier schon konkretere Pläne, wer das denn tatsächlich sein könnte? Diese internationale Friedenstruppe ist ja auch in diesem Plan mehr oder weniger enthalten, allerdings mit wenig Details. Hat sich da schon jemand bereit erklärt, Truppen zur Verfügung zu stellen? Die USA wollen es ja nicht machen.
Die USA wollen es nicht machen. Die USA stellen sehr viel bereit. Die USA haben aber auch gesagt, dass sie im israelischen Staatsgebiet bleiben und eben keine Truppen in den Gazastreifen hineinschicken. Es gibt mehrere Optionen. Die solideste Option, bleiben wir einfach mal generisch bei den Optionen. Die solideste Option wäre mit einem Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Das wäre quasi die höchste Stufe der Legitimität. Damit wären die Vereinten Nationen quasi mit ihren Strukturen verantwortlich. Von dem Schritt aus kann man sich damit beschäftigen, was für eine Mission vom Charakter her das selbst wäre. Sprechen wir von einem Kapitel 7 oder Kapitel 6, also mit Peace Enforcement oder nur Peacekeeping. Wo können die Truppen generiert werden? In weiterer Folge kommt es dann zu einer Force Generation, wo Truppen zusammenkommen. Es gibt Logistik, finanzielle Mittel und so weiter. Das wäre die solideste und in Wahrheit anstrebenswerteste Lösung. Da gibt es dann natürlich die große Gefahr und Herausforderung, wie sieht das aus, dass man alle Vetomächte im Boot hält. Denn sowas kann natürlich jederzeit von den Vetomächten unterbunden werden. Das sind die Partikularinteressen der Permanent Five. Das ist eine unbekannte, ist nicht sehr wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt, dass man auf diese Wunschlösung kommt. Eine Stufe unter dem, wenn man so will, wäre quasi ein Uniting for Peace. Also, dass man die UN-Vollversammlung heranzieht und hier quasi eine Mandatierung herbeiführt, das ist nicht ganz so stabil, weil es nicht alle Sensitivitäten der Permanent Five in Betracht zieht, aber durchaus auch eine Möglichkeit. Und darunter gäbe es dann weitere Schattierungen mit, wie wäre es, wenn die Arabische Liga sich überhaupt um das kümmert? Das wäre eine sehr lokale Lösung. Da ist die Frage, ob das durchhaltefähig ist in Sachen Logistik beziehungsweise auch in Sachen der Truppenstellung und wie das wahrgenommen werden würde von Israel. Eine weitere Möglichkeit wäre Ad-Hoc-Allianzen bis hin zu einer Coalition of the Willing oder auch eine Ausdehnung von der EU-Mission, die ja die EUBAM Rafah, die aktuell den Grenzübergang zwischen Ägypten und den Gazastreifen überwacht. Das ist eine reine zivile Mission aktuell. Aber auch da könnte man drüber nachdenken, ob man nicht vielleicht hier das Mandat ändert. Also es gibt ja eine breite Vielfalt an theoretischen Möglichkeiten mit einer Wunschlösung. Das wäre das Mandat des Sicherheitsrates. Und es gibt auch relativ konkrete Pläne hier schon. Das ist der sogenannte französische Vorschlag. Das wurde schon mal eine Zeit lang zirkuliert. Frankreich hat das wieder aufgebracht. Der knüpft in Wahrheit an eine Mandatierung durch die Vetomächte, also an die Wunschlösung, an dem, das soll dann heißen, eine International Stabilization Mission im Raum selbst. Das wäre mit einer Einbindung in Wahrheit der regionalen Partner. Frankreich bietet sich hier an, wenn man so will, als Rahmennation, die das bereitstellen würde, mandatiert durch die Vereinten Nationen, Einbindung von lokalen Akteuren wie Ägypten, Jordanien, Katar und so weiter und so fort. Man spricht hier auch von einer Kubatur von 10.000 Sicherheitskräften, die man ausbilden will, mittel- bis langfristig, dass man einen lokalen Sicherheitsbereitsteller im Gazastreifen selbst hätte. Also das ist eine sehr idealtypische Lösung, die beginnt mit Hilfe, danach ein Rückzug der Kräfte, ein Wiederaufbau und so weiter und so fort. Also sehr idealtypisch, das wäre wünschenswert. Fraglich ist eben, ob man das beim Sicherheitsrat bei den permanenten Fünf durchbrächte.
Wenn wir von diesen permanenten Fünf sprechen, da sprechen wir ja von den USA, von Frankreich, Großbritannien, Russland und China. An wem könnte das Ihrer Einschätzung nach scheitern? Wer hat da kein Interesse dran?
Das ist immer im Vorhinein schwer festzulegen, da gerade in diesem Raum unterschiedliche Interessen sind, die auch immer wieder sich von Tag zu Tag ändern können. Also ein klassisches Beispiel wäre beispielsweise Russland. Russland hat traditionell sehr, sehr gute Beziehungen zu Israel. Das liegt wahrscheinlich auf einer sehr persönlichen Ebene zwischen Präsident Putin und Premierminister Netanyahu. Auf der anderen Seite natürlich auch aufgrund einer sehr, sehr großen Diaspora, die es hier gibt. Also da gibt es durchaus überschneidende Interessensfelder. Temporär hat man aufgrund des Krieges in der Ukraine aber auch festgestellt, dass zu einem gewissen Zeitpunkt die Notwendigkeit, Drohnen aus dem Iran zu beziehen, für Russland derart groß war, dass man hier nicht mehr Israel quasi beistehen konnte, als man das traditionell gemacht hat. Also das sind oft tagespolitische Dinge, die dann einen Einfluss darauf haben, kann man das unterstützen oder kann man das nicht unterstützen. Und gerade aus Sicht von China und Russland ist natürlich das immer wünschenswert, wenn auf der einen Seite die internationale Rechts- und Staatenordnung erodiert, und auf der anderen Seite, was das Recht des Stärkeren sich durchsetzt. Und genau bei so einer Frage wird von denen abgewogen, was bringt einem mehr beim großen strategischen Ziel, dass man in Wahrheit eine sehr den Westen favorisierende Staats- und Rechtsordnung international abändern kann zum eigenen Vorteil.
Ich frage jetzt ganz naiv und vielleicht interpretiere ich das auch völlig falsch, aber wie Sie gerade gesagt haben, das Recht des Stärkeren, ist das nicht irgendwo auch genau das, was wir gerade jetzt bei dieser ersten Einigung beobachtet haben, der wahrscheinlich stärkste, also die USA, die stärkste Militärmacht, ohne die Einbindung der beteiligten Gruppen vor Ort baut quasi so viel Druck auf, dass eigentlich ein Nein sagen. Und ich rede jetzt nicht davon, dass diese Einigung nicht gut ist. Ganz im Gegenteil, jetzt gibt es einmal die Freilassung der Geiseln und ein Ende der Kampfhandlungen, was ja zu 100% zu begrüßen ist. Aber ist es nicht trotzdem ein Durchsetzen des Rechtes Stärkeren in diesem Fall? Hat nicht Donald Trump einfach Diplomatie und Druck quasi kombiniert?
Absolut. Might is right. Und auch das kam ganz, ganz klar heraus bei der Ansprache auch vom Premierminister Netanyahu, bevor Donald Trump gesprochen hat in der Knesset, wo all das, was geschehen ist, in Wahrheit, machiavellisch könnte man jetzt verkürzt sagen, the end justifies the means, der Zweck heiligt die Mittel. Da ging es ja nicht nur um den Gazastreifen und die Hamas selbst in dieser Ansprache, sondern das wurde in Wahrheit vom 7. Oktober 2023 erweitert auf die Notwendigkeit, militärisch wirksam zu werden an allen Fronten, die Israel gesehen hat. Da wurde explizit referenziert auf den Libanon und die Hisbollah. Da wurde explizit referenziert auf die Houthis im Jemen, explizit referenziert auf Syrien unter Bashar al-Assad, explizit referenziert auf den Iran. Es wurde explizit hervorgehoben, dass Präsident Trump die Notwendigkeit erkannt hat, die größte konventionelle Bombe auf Fordo im Iran abzuwerfen, um dort die Nuklearanreicherung hintanzuhalten. Also all diese Dinge, die in früheren Zeiten wahrscheinlich, da hätte man versucht, das unter den Tisch zu kehren, dass man über das nicht so viel spricht, sondern vielmehr darüber spricht, über die positive Entwicklung in Richtung des Friedens hin, wurde hier im Gegenzug in, man könnte das fast schon eine Trump-Rally nennen, also in einer Knesset, in der man Donald Trump-Kappen sah, in der es minutenlang Standing Ovations gegeben hat für die Ansprache, wurde hervorgekehrt, dass Peace through Strength, genau der Slogan von Donald Trump, den hat Premier Netanyahu wiederholt verwendet in seiner Ansprache und gesagt, genau so muss man in dem Raum umgehen, um mit den Leuten in weiterer Folge mit den anderen Völkern und Staaten ein Auslangen zu finden. Also ja, might is right, das wurde hervorgekehrt und es wird auch nicht hinter vorgehaltener Hand gesagt, sondern ganz öffentlich mit tosendem Applaus.
Kommen wir an dieser Stelle vielleicht zur Situation in Gaza selbst, allen voran der Norden in Gaza ist völlig zerstört. Wie soll denn so etwas wie ein Aufbau wieder gelingen? Ich meine, die zivile Infrastruktur ist zerstört, es braucht Hilfskräfte etc. Die Menschen stehen mehr oder weniger vor dem Nichts, abgesehen davon, dass Tausende gestorben sind. Wie kann es da eine Zukunft geben?
In Wahrheit ist das der springende Punkt für jedes langfristig durchhaltefähige Szenario. Denn all diese Maßnahmen, die aktuell getroffen worden sind, mit Waffenstillstand, Geiselrückgabe, vielleicht Gefangenenaustausch, Demilitarisierung, das sind alles notwendige Schritte, die zu begrüßen sind. Die Hamas steht aber für eine Ideologie. Und um eine Ideologie bekämpfen und vernichten zu können, braucht es ein attraktives Alternativangebot. Und dieses attraktive Alternativangebot war offensichtlich bis dato nicht da. Jetzt hat die Hamas ihre Glaubwürdigkeit in der eigenen Bevölkerung im Gazastreifen größtenteils verloren. Da ist die Popularität nicht mehr so da wie früher, weil man eben außer Zerstörung nicht sehr viel gebracht hat. Da bleibt relativ wenig übrig. Das heißt, das, was es jetzt wirklich braucht, ist schnelle Hilfe. Es braucht schnelle Hilfe um die Lebensmittelknappheit und die Knappheit, wenn es um Medikamente geht, um ärztliche Versorgung geht, um Fließwasser geht, um Abwasser geht. All das muss ad hoc in Wahrheit hergestellt werden. Und für das braucht man eine Sicherheitskraft im Raum, dass sowas organisiert stattfinden kann. Es hat diese Verteilerzentren in den letzten Wochen, Monaten gegeben, die von den israelischen Streitkräften überwacht oder gar betrieben wurden. Da gab es immer wieder Kritik, dass das nicht so funktioniert, wie es der Bedarfsträger im Raum, im Gazastreifen braucht, dass es nicht so stattfindet und nicht so durchgeführt werden kann. Und hier braucht es natürlich eine distanzierte, objektive Kraft im Raum, die das überwachen kann, glaubwürdig. Und in Wahrheit auch schützen kann, dass es hier zu keinen Übergriffen von keiner Seite kommt. Denn in Wahrheit ist es nicht das Interesse der Hamas, dass auf einmal durch eine Entwaffnung der Hamas dort alles ruckartig besser wird. Denn wie gesagt, damit wird ja die eigene Existenz hinterfragt. Das hintergräbt ja den Narrativ der eigenen Existenz im Raum. Also je schneller man sich hier einigt auf eine internationale Truppe, und aus meiner Bewertung heraus führt nichts an sowas vorbei, wie man das durchhaltefähig machen kann, so schnell wie möglich eine internationale Truppe, internationale Beobachtung zumindest in den Raum bekommen, dass man objektive Augen an den jeweiligen Hotspots hat, denn sonst kann der Wiederaufbau nicht strukturiert und nicht nachhaltig erfolgen.
Wir blicken jetzt immer ein bisschen in die Zukunft, wie es denn mit Plänen ausschauen soll. Was ist denn akut jetzt? Jetzt stehen die Menschen vor dem Nichts, bis wieder aufgebaut ist, bis wieder die Infrastruktur so weit hergestellt ist, dass ein mehr oder weniger normales Leben möglich ist. Wo sollen die Leute hin? Gibt es da Zeltstädte? Gibt es da neue Flüchtlingszentren? Wie schaut es da aus? Gibt es da schon konkrete Pläne?
Es gibt aktuell Notunterkünfte, die sich verteilen im Raum, wo auch immer Platz war, durch das strukturierte Vorgehen der israelischen Streitkräfte auf der Suche nach den Geiseln bzw. der Infrastruktur der Hamas. Ist die Bevölkerung von A nach B bewegt worden. Die Zustände in diesen Lagern sind horrend, unvorstellbar in Wahrheit aus westlicher Sicht, wo es an allem fehlt. Also fließendes Wasser, ärztliche Versorgung, Lebensmittel, alles, was wir eigentlich als Grundbedürfnisse, als naturgegeben hernehmen im Westen, das fehlt dort überall. Das bedeutet, dass zum jetzigen Zeitpunkt jede Hilfe in Wahrheit das Leiden vor Ort lindert. Das, was es dafür aber braucht, ist eben eine Aussicht jetzt schon, dass all diese Infrastruktur, die zurzeit behelfsmäßig aufgebaut und betrieben wird, dort auch bleiben kann. Denn wenn ich all das permanent abbauen muss und verschieben muss, dann werden die Zustände nur schlimmer, werden die Gesundheitszustände nur schlimmer dort vor Ort. Das heißt, das, was es ad hoc einmal braucht, ist, der Waffenstillstand muss aufrecht bleiben und es braucht ein gewisses Maß an Kontinuität, dass man zumindest mal in einem Raum zur Ruhe kommen kann und die Hilfsgüter dorthin schieben kann, ohne dass permanent die Flüchtlingsströme, die internen Flüchtlingsströme, sich wieder weiter bewegen. Wir haben durch das Zurückgehen der israelischen Streitkräfte schon gesehen, dass in einigen Großstädten die Binnenflüchtlinge wieder zurückkehren zu den ursprünglichen Orten, an denen sie gewohnt haben. Dort stellen sie fest, dass die Masse ihrer Infrastruktur zerstört wurde und genau dorthin muss man das jetzt bringen, damit man diesen internen Binnenflüchtlingsfluss unterbinden kann und zu einem mehr stationären Setting übergehen kann, dass man dann auch versorgen kann, denn alles, was sich bewegt, kann ich schwerer versorgen als das, was sich nicht bewegt.
Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, vertiefen wir es trotzdem. Wie groß ist das Potenzial für radikale Kräfte in Gaza, die vielleicht zu einer Neuauffammlung des Konfliktes in welcher Form auch immer führen könnten, auch wenn die Hamas mehr oder weniger militärisch besiegt ist? Es kann ja neue Gruppierungen geben, welche, die noch gar nicht gegründet sind, Einzelpersonen, die die Sache selbst in die Hand nehmen etc.
Das Potenzial ist leider Gottes enorm, wenn es um das geht. Und hier muss genau dieses attraktive Alternativmodell hereinkommen. Hier muss es eine Verbesserung der Lebenszustände der Menschen vor Ort ad hoc geben. Denn die große Frage ist, wie interpretiert man das in den Köpfen der Bevölkerung im Gazastreifen, aber auch in all den anliegenden Orten? Wie wird das zu interpretieren sein in der Zukunft, was aktuell geschieht? Geht das in die Geschichte ein als ein Turning Point, als der Punkt, an dem die Waffen begonnen haben zu schweigen und man begonnen hat, der Bevölkerung vor Ort ein besseres Leben aufzubauen? Oder geht das in die Geschichte ein, als aus Sicht der arabischen Staaten ein weiterer Krieg, in dem Israel und der Westen die angrenzenden Staaten militärisch bewirkt hat, in dem der Libanon bewirkt wurde, in dem Syrien bewirkt wurde, in dem der Iran erniedrigt wurde und so weiter. Also man könnte das jetzt wirklich geografisch durchgehen. Und wie das interpretiert wird, das wird stark davon abhängen, wird das Leben der Menschen jetzt besser? Ist das Leben der Menschen vor Ort ohne die Hamas in der politischen und militärischen Führung besser oder schlechter? Und da kann man leider Gottes nicht auf Zeit spielen. Wir sehen Dinge oft aus unserer Perspektive mit einem relativ hohen Durchschnittsalter der Bevölkerung. Das ist im Gazastreifen nicht der Fall. Also die Masse der Bevölkerung dort ist im Bereich von 18. Es sind junge Menschen. Es gibt mehr junge Menschen als alte Menschen. Also genau umgekehrt als in Europa beispielsweise. Das heißt, die Zukunft wird dort mit dem, was ad hoc passiert, eingestuft und bewertet. Und nicht so, wie es oft im Westen ist, wo in Wahrheit gut oder schlecht davon abhängt, wie es in der Vergangenheit wird. Wir referenzieren gerne nach hinten, weil wir ältere Gesellschaften haben. Dort schaut man nach vorne. Also wird es ad hoc besser, dann ist das ein attraktives Modell, auf das man bauen kann. Und dann wird es auch interessanter und attraktiver für einen jungen Bürger in Gaza, dass er statt zur Waffe zu greifen und sich der Hamas anschließt, unter Umständen in ein funktionierendes oder sich abzubildendes Bildungssystem übergeht und dann in weiterer Folge dazu beiträgt, dass die Region dort einfach insgesamt besser wird, der Lebensstandard insgesamt besser wird. Hier wird auch der amerikanische Präsident einmal einhacken müssen wahrscheinlich und auf seine Pläne referenzieren mit, man macht daraus quasi ein Ressort, das am Mittelmeer liegt. Also diese sehr weitgegriffenen Pläne, das wird auch abgestoßen, dass man sich quasi so als Kolonie sieht wieder. Das Schlimmste in Wahrheit, was man den Menschen dort wieder drohen kann in Wahrheit mit diesen geschichtlichen Beispielen. Also ein stetiger Aufbau, eine stetige Verbesserung der Lebensumstände ist das attraktivste Modell, dass das, was gerade passiert, so konnotiert und interpretiert wird, dass die Zukunft ruhig sein kann und friedvoll sein kann.
Das führt uns zu unserer abschließenden Frage. Gilt dieser Blick in die Zukunft auch für die Nachbarregionen, die Sie jetzt schon angesprochen haben? Sie haben jetzt eben schon gesagt, die Houthi-Rebellen, die Hisbollah, die von Israel angegriffen worden sind, eben auch Iran natürlich und die Atomanlagen. Wie groß ist denn das Potenzial jetzt im Nahen Osten? Bleibt es dieses Pulverfass, das jeden Moment in die Luft gehen könnte, oder blicken wir vielleicht in eine Zukunft, wo diese Region tatsächlich befriedet werden kann? Ich weiß, das ist eine sehr große Abschlussfrage. Ich probiere es trotzdem einmal.
Schauen wir es uns auf unterschiedlichen Zeithorizonten an. Kurzfristig ist der Iran derart geschwächt, dass genau diese Einflussnahme und Koordinierung seiner sogenannten Proxys, also dieser Stellvertreter, sehr, sehr eingeschränkt ist. Und auch die Fähigkeiten dieser Stellvertreter sind durch die Anwendung militärischer Gewalt seitens Israel, aber auch der Vereinigten Staaten, derart eingeschränkt, dass da wenig Handlungsspielraum ist. Also es ist auch die Hamas, die zahlenmäßig circa auf dem Niveau ist, auf dem sie war, bevor 7. Oktober 2023 stattgefunden hat. Also man hat da durchaus weiter rekrutieren können, aber die Fähigkeiten sind nicht mehr so da. Die militärischen Fähigkeiten sind nicht mehr da. Das sind in Wahrheit lokale Aufstandsbewegungen. Da könnte man jetzt auch an der Karte entlang gehen, von den Houthis über die Hisbollah, die Milizen im Irak. Das sind überall eingeschränkte Fähigkeiten, stark reduzierte Fähigkeiten. Das heißt, ad hoc, kurzfristig, ist das ein Window of Opportunity, dass man militärisch geschaffen hat, dass man nun politisch nutzen muss. Mittelfristig durch das Auseinanderdriften ist es durchaus möglich, dass sich dieses politische Window of Opportunity sogar erweitert, dass man hier weiter ein Auseinanderdriften sieht und partiell einzelne Regionen weiter stabilisiert und prosperieren lässt im Rahmen der Möglichkeiten. Langfristig muss man jedoch so ehrlich sein, es ist zutiefst unwahrscheinlich, dass sich der Iran zu einer westlich orientierten, soliden Demokratie entwickelt. Das bedeutet, da wird ein gewisses Gefahrenpotenzial, wird immer da sein. Es ist zutiefst unwahrscheinlich, dass sich alle radikalisierten islamistischen Terrororganisationen in den unterschiedlichen Ländern, dass sich die befrieden und dass Israel nicht mehr anerkannt wird oder gesehen wird als der Unruhefaktor im Nahen Osten. Also grosso modo kann man sagen, es ist ein Window of Opportunity da, eine Möglichkeit da, dass man durch die Verbesserung der Lebensumstände vor Ort langfristig das Risiko reduziert. Das Risiko ganz wegnehmen ist aufgrund der politischen Aufstellung einzelner Akteure im Raum zutiefst unwahrscheinlich.
Man hat das zukünftige Schicksal also selbst in der Hand und man wird sehen, wie sich das entwickelt, hoffentlich zum Besten für die Bevölkerung vor Ort, egal welcher Nation sie angehören. Matthias Wasinger war das. Vielen Dank für Ihre Zeit und für diese spannenden Einschätzungen heute. Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen dann wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge nehmen wir gerne entgegen auf podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitzecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagen-Upgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.